Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für Football O'Clock, der neue Football-Podcast von und mit Bernhard Seikowitz. Das ist ein Herzensprojekt, das in eine neue Phase geht, an dem ich beteiligt sein darf. Freue mich sehr, 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 zu viele Sehrs, dass mir Bernhard Seikowitz gegenüber sitzt, der österreichische Tight End in Diensten der Arizona Cardinals, und sag erstmal Bernhard, danke jetzt schon mal für die Zusammenarbeit. Wir werden eine ganze NFL-Saison versuchen, auch aus deinem Blickwinkel zu begleiten, und beginnen in dieser Folge mal mit Folge 1. Wer ist Bernhard Seikowitz? Erstmal schön, dass du die Zeit nimmst.
Freut mich auch sehr, hier dabei zu sein. Das ist das erste Mal für mich, sowas zu machen. Voll spannend auch für mich. Und ja, aber ich finde es auch cool, umso mehr, wir haben eh schon privat auch schon öfters geredet, umso mehr über Football in den Medien ist in Österreich, umso besser für die Fans. Und ja, ich glaube, das ist ganz cool, und ich freue mich, dass wir da jetzt endlich starten.
Wir haben es im Teaser Football Talk mit Niveau und Tiefgang genannt, das Projekt, das wir versuchen aufzusetzen, zu machen. Das wird, wir wissen wahrscheinlich beide noch nicht 100%, wo es genau hingehen wird, weil es im American Football Bereich so wahnsinnig viele Dinge gibt, über die man reden wird. Wir wissen, dass es ab der Regular Season einmal wöchentlich von dir zu hören geben wird. Wir wissen, dass wir dort auch ein klein wenig über die Arizona Cardinals sprechen werden, wenig überraschend. Wir wissen, dass wir uns versuchen, per Deep Dive größeren Themenkomplexen anzunehmen, die vielleicht bei vielen American Football Fans nicht ganz so viel Beachtung finden. Wir wissen natürlich auch, dass wir den Blick in die große weite Welt der NFL wagen und nicht nur über die Cardinals, sondern auch über ausgewählte Teams der anderen 31 sprechen werden. Wir wissen aber auch, dass wir natürlich von euch hören wollen. Insofern ist eine E-Mail-Adresse eingerichtet worden für diesen Podcast. Die nennt sich footballoclock101@gmail.com oder einfach footballoclock101@gmail.com. Je nachdem, bitte diese anschreiben, wenn es erste Rückmeldungen gibt, Fragen, Feedbacks oder dergleichen, Wünsche an diesen Podcast. Das soll ja auch von euch, mit euch leben. Und wir starten einfach mal rein, Bernhard, und erklären mal ein klein wenig dein Tun und dein Wirken bis hierhin. Du bist im International Player Pathway Program, bist bei den Arizona Cardinals und bist aber gebürtiger Österreicher. Genauso wie meine Wenigkeit. Du stammst aus Wien, ich aus Vorarlberg. Das sind unterschiedliche Enden, so wie wenn jemand aus, keine Ahnung, Kiel in Deutschland wäre und der andere aus Lindau am Bodensee. Aber trotzdem versteht man sich natürlich einerseits. Und wir haben beide die Evolution auch von American Football in Österreich verfolgt. Ich verfolge das hierzulande seit den Nullerjahren, und hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, es wird irgendwann mal 3 Österreicher in einer Saison in der NFL geben. Und das war vergangenes Jahr mit dir, Sandro Platzkommer und Bernhard Reimann bei den Indianapolis Colts auch der Fall. Ich hätte diese Person für völlig verrückt erklärt. Wie ging es dir letztes Jahr zu wissen, verdammt, es sind gerade 3 Österreicher auf NFL-Rostern?
Ja, ich glaube, ich bin da ganz ähnlich wie du. Also, wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, hey, in 10 Jahren spielen 3 NFL-Spieler, inkludieren dir, in der NFL, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich das glauben sollte. Aber ja, ist ein bisschen crazy. Das Coolste daran ist auch, dass wir alle im selben Jahrgang sind. Also, wir haben alle im Nachwuchs gegeneinander gespielt oder miteinander, so wie ich und der Bernhard. Wir haben im Nationalteam miteinander gespielt, und ja, so kann es manchmal gehen. Aber ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, dass in Österreich die Nachwuchsarbeit auf einem sehr, sehr hohen Niveau passiert, und ja, dass dann drei Leute aus demselben Jahrgang, aus demselben Land diesen Sprung schaffen, da gehört natürlich auch Glück dazu. Aber ja, coole Sache. Und ja.
Jetzt ist es mal so, für alle Hörerinnen und Hörer im deutschsprachigen Raum, die vielleicht dann auch Nachwuchs planen oder erwarten, die Wahrscheinlichkeit, dass euer Sohn irgendwann in der NFL spielen wird, erhöht sich extrem, wenn er den Vornamen Bernhard bekommt. Also Bernhard Zajkovic, Bernhard Reimann II, der Austro-Exporte in der NFL. Und du hast auch schon diese Aufeinandertreffen im Nachwuchs angesprochen, dasselbe Jahrgang. Und trotzdem seid ihr alle unterschiedlich zum American Football gekommen oder in unterschiedlichen Phasen auch. Beginnen wir bei dir mal ganz von vorne. Was ist so deine erste bewusste Erinnerung an American Football?
Also ich hatte als Kind, so wie wahrscheinlich der Durchschnittsösterreicher oder Deutsche, sehr, sehr wenig Kontakt mit amerikanischen Sportarten. Ich war in der Schule und ich habe Fußball gespielt. Ich habe Basketball manchmal im Park gespielt. Also ich hatte recht wenig Kontakt zu den typischen amerikanischen Sportarten. Aber ein Freund von mir, mein bester Freund in der Kindheit und auch jetzt noch, dem sein Vater, der war sehr affin mit Amerika und auch den Sportarten, weil er da drüben aufgewachsen ist. Und der hat eben meinen Freund zum Flag Football angemeldet. Und da war ich dann das erste Mal mit 10 Jahren. Und ja, es hat irgendwie Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, als Kind hat man da nicht so drüber nachgedacht, warum werfe ich jetzt so einen eiförmigen Ball, sondern es hat einfach Spaß gemacht, diesen Sport zu spielen mit meinen Freunden. Und im Alter von 12 habe ich dann gesagt, oder 11 vielleicht sogar, habe ich dann gesagt, ey, ich würde gern das richtige Football mal spielen und nicht einfach nur Flag Football. Und dann bin ich eben zu den Trials von den Vikings gegangen und ja, irgendwie seitdem bin ich bei den Vikings. Habe meine erste Saison da mit 12 gespielt bei den Minis und bin seitdem hängen geblieben irgendwie an dem Sport. Und warum genau mich Football jetzt so fasziniert hat, als Kind vor allem, weiß ich jetzt immer noch nicht so ganz. Es war einfach irgendwie was anderes als alles andere, was man machen konnte irgendwie als Sport. Also man hat zwar die Komponenten von Teamsport und ja, wir machen das alle gemeinsam und wir sind 80 Leute oder 70 Leute im U12-Team und diese Sachen, aber es war dann auch irgendwie man kann hier machen, was man sonst nirgends anders machen kann. Man kann Leute umhauen und, keine Ahnung, für heranwachsende junge Buben war das, also für mich zumindest persönlich, war das irgendwie sehr cool, dass man nach der Schule da hingehen konnte und einfach auf gut Deutsch die Sau rauslassen konnte. Und das hat mich irgendwie in den Bann gezogen und ich bin irgendwie nicht mehr davon weggekommen.
Und das ist total spannend, weil da extrem viel drinnen steckt. Einerseits Flag Football und die NFL hat natürlich auch dieses Potenzial erkannt und fördert das mittlerweile auch im großen Stil in den deutschsprachigen Ländern als Einstiegsdroge und dann Tackle Football, um auch wirklich hängen zu bleiben. Und jetzt ist es kein Geheimnis, dass zum American Football, zumindest auf dem Niveau, auf dem du es jetzt spielst und performst, auch gewisse Parameter hinzugehören. Du bist 25 Jahre jung, aber mit 1,96 an Körpergröße und 119 Kilogramm, zumindest das die Daten, die mein Letztstand von dir sind, natürlich auch mit einem Frame gesegnet, der jetzt nicht ganz verkehrt ist, um das dann auch auf entsprechendem Niveau zu betreiben. Wann war für dich so der Punkt im Heranwachsen, wo du dir gedacht hast, naja, das könnte schon in die richtige Richtung gehen?
Also wenn du mit in die richtige Richtung NFL meinst, der Punkt kam sehr, sehr, sehr spät. Vor allem, weil ich im Heranwachsen öfters die Position gewechselt habe. Also ich bin ja von Quarterback zu Receiver zu Tight End gegangen, womit Tight End die NFL-Position dann quasi war. Und wo auch gesagt wurde, bei dem International Pathway dann, okay, als Tight End wäre die Position, wo wir dich sehen, dass du das schaffen könntest. Also diesen letzten Switch hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, wenn es nicht deshalb gewesen wäre. Aber wann ich mir das gedacht habe, war, um ehrlich zu sein, als das NFL IPP mir die erste E-Mail geschrieben hat, mit 22 oder 23 Jahren, war das das erste Mal. weil es für mich sehr weit weg war einfach. Als Quarterback ist es generell sehr schwer, aus Europa irgendwie Fuß zu fassen in Amerika, weil Quarterback einfach eine sehr komplexe Position ist, da gehört viel dazu und da muss man einfach viel Football gespielt haben, um hier in Amerika mitspielen zu können. Es ist nicht ohne Grund, dass bis zum heutigen Tage die Quarterbacks eigentlich immer aus Amerika geholt werden. Und ich habe mit 18 Jahren den Switch dann zum Receiver gemacht und das ist genau eben der Zeitpunkt, wo du dann eigentlich, wenn du aufs College willst, aufs College gehst und das war dann durch den Positionswechsel irgendwie runter vom Tisch. Und für mich persönlich war das sehr spät, aber Gott sei Dank, meinen Eltern war ich gesegnet mit dem Körper und mein Frame hat das zugelassen, dass ich auch noch auf den Tight End switchen konnte und die paar extra Kilo in meinen Frame packen konnte, ohne meine athletischen Fähigkeiten zu verlieren. Und ja, als ich durch den Weg gegangen bin mit IPP, habe ich wirklich gemerkt, okay, ja, nein, das kann schon sein, dass das funktionieren könnte, aber ja, aber jeder hat einen anderen Frame. Ich meine, der Sandro Platzkummer, der hat nicht meinen Frame und der hat es auch geschafft. Und der Bernhard Reimann, der hat zwar einen ähnlichen Frame, aber auch einen anderen Frame. Der ist jetzt O-Liner, also.
Und das ist das Coole am Football, dass Körpergrößen schon wichtig sind, aber zumindest früh noch nicht entscheidend, ob es was wird oder nicht.
Voll, ja. Umso professioneller und umso höher die Leistungserwartung ist, umso mehr spielt es natürlich eine Rolle. Aber sind alle Körpergrößen vertreten irgendwie. Und ich meine, beim Fußball jetzt zum Beispiel, da sieht man keinen, der mit 120 Kilo herumläuft, weil es natürlich auch keinen Sinn macht, weil man für 90 Minuten lang laufen muss. Aber ja, Football ist ein sehr, sehr, sehr detaillierter Sport und sehr spezifischer Sport, auch was die Skills angeht. Also ein O-Liner in der NFL könnte wahrscheinlich nicht D-Liner spielen, weil es einfach zwei komplett andere Skillsets sind, wo es sehr ähnliche Körpervoraussetzungen brauchen. Und das ist irgendwie sehr cool, dass es so sehr in die Tiefe geht, wenn es jetzt um die Skills geht, sowohl als auch mit der Körpergröße und den Herausforderungen an den Körper. Und irgendwie ist dann für jeden Platz im Football irgendwie sehr cool. Also es ist sehr leicht anzufangen, weil irgendwie jeder einen Platz im Football hat.
Und man merkt schon, ich glaube, die Fachsimpelei mit dir bei American Football wird großartig werden. Ich freue mich jetzt schon auf die vielen, vielen Stunden Gespräche, aber es soll ja an dieser Stelle vor allem um Bernhard Zajkowicz, deinen Werdegang gehen und dieses Heranwachsen, was die physische Komponente anbelangt. Darüber haben wir ein klein wenig gesprochen. Spannend ist ja auch das Heranwachsen innerhalb der Organisation der Vienna Vikings gewesen. Die Vienna Vikings sind mittlerweile sicher noch viel mehr Menschen im deutschsprachigen Raum ein Begriff, denn das ist der amtierende Champion in der European League of Football. Im ersten Jahr der Teilnahme sich gleich die europäische Krone aufgesetzt. Das ist der Rekordmeister in Österreich, was die Meistertitel anbelangt. Das ist eines der prägenden Footballprogramme, wenn nicht sogar das prägende Footballprogramm. Entsprechend spannend auch, dass du dir über diese Vikings den Weg in Richtung IPP, ich glaube, es sind sogar 3P, International Player Pathway Program, genau, IPPPP, und ziemlich viel P, geebnet hast. Wie war das, von Jahrgang zu Jahrgang bei den Vikings aufzusteigen, sich weiterzuentwickeln?
Ich habe da jetzt natürlich ein bisschen eine biased Meinung und ich weiß nicht ganz, wie das...
Überraschung.
Sorry. Und ich weiß nicht so ganz, wie das in anderen europäischen Programmen ist, aber für mich als Kind vor allem, der da im Youth Program heranwächst, war es irgendwie immer weniger, ging es irgendwie nie um die Leistung und das ist so ein super Programm, da kann ich viel lernen und vielleicht werde ich mal richtig gut mit dem Sport, sondern es war irgendwie keine Ahnung, das sind meine Freunde und ich komme da dreimal die Woche her und das ist irgendwie cool und natürlich umso älter man geworden ist, umso professioneller wurde es, obwohl wir eigentlich immer ein Amateursport waren, weil die ganze Zeit, wo ich da war, war es ein Amateursport und wir haben kein Geld dafür bekommen und nichts, aber wir haben es irgendwie alle gerne gemacht und deswegen eine sehr, sehr coole Gruppe oder Familie irgendwie, weil keiner irgendwie was Materielles davon hatte, aber irgendwie jetzt jeder ultra gern gemacht, daherzukommen und sich zu verbessern.
Also ja, und ich, um da jetzt ein bisschen um das Jugendprogramm zu reden, ich glaube, man merkt auch, also vor allem in Österreich, dass dieses Prinzip von, okay, man fängt mit 12 Jahren an, Football zu spielen, oder man hat zumindest die Möglichkeit, mit 12 oder noch früher anzufangen, dass das einen Sinn macht und dass die Coaches gut sind, die wir haben in Europa. Ich glaube, das sieht man, weil das Nachwuchs Nationalteam einfach Jahr für Jahr da den Europatitel irgendwie abholt. Der nächste Schritt ist natürlich Weltmeisterschaft, dann, dass man auch gegen USA und Kanada da mal was reißen kann. Aber ich glaube, die Nachwuchsprogramme in Österreich generell, die sind auf einem sehr hohen Niveau. Und weil du gemeint hast, im ersten Jahr gleich in der ELF abgeholt. Ich glaube, das ist ein riesiger Grund dafür, dass wir so ein gutes Nachwuchsprogramm haben und auch so viele Ressourcen da reinstecken. Und ja, das war jetzt irgendwie das erste Mal so ein wirkliches Kräftemessen, weil es für alle gleich ist. Es, jeder hat die gleiche Anzahl an Imports und europäische Imports. Und deshalb ist es dann natürlich umso wichtiger, eine gute Tiefe im Kader zu haben, weil Verletzungen werden passieren. Und dann muss natürlich der Nächste aufs Feld. Und umso tiefer dein Kader ist, umso besser wirst du dann im Endeffekt sein. Und ja, ich glaube, das hat irgendwie gezeigt. Ich meine, die Raiders waren im Halbfinale, wir waren im Finale, und das zeigt irgendwie die Qualität vom österreichischen Football. Und das war das erste so Kräftemessen mit ganz Europa am selben Niveau, und das war irgendwie ganz cool mit anzusehen, auch wenn ich selber jetzt nicht mitspielen konnte. Aber ja.
Da wird er natürlich auch noch in Übersee mitgefiebert, und das ist auch völlig logisch. Der prägende Mann seit 1,5 Jahrzehnten bei den Vienna Vikings als Head Coach, das ist Chris Kelleike. Der kommt von der defensiven Seite des Footballs. Du warst aber dann zumindest nach Quarterback, Receiver, Tight End immer auf der offensiven Seite des Footballs. Wie war es für dich, quasi den defensiven Head Coach zu haben, dann aber nie von ihm quasi hands-on gecoacht zu werden?
Um ehrlich zu sein, Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich würde den Chris jetzt gar nicht so als... natürlich, er ist voll auf der Defense-Seite und er coacht eigentlich sehr gern Defense. Aber es war nie so ein... dass er uns nicht verstanden hat, uns Offense-Spieler.
Also klassisch Belichick, versteht alles und kann auch überall mitreden.
Ja, voll. Also es war jetzt irgendwie nie so, dass man nicht über irgendwas reden konnte oder dass es... keine Ahnung, ihr Offense-Spieler, ihr seid irgendwie ein bisschen komisch oder irgend sowas. Also... Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn so als reinen Defense-Coach beschreiben würde. Natürlich, das ist, was er ist, aber ja, war für mich irgendwie jetzt nicht so ein, keine Ahnung. Also wäre jetzt nicht so schlimm für mich gewesen, wenn er ein Offense-Coach gewesen wäre, weil ich glaube, es wäre trotzdem irgendwie genau gleich gewesen. Also er als Head-Coach hat das irgendwie sehr, er hat alles so ein bisschen mit gecoacht und so, aber ja.
Was er in jedem Fall hat, unbestrittenermaßen, ist Auge für Talent. Gab es mal so einen Moment, wo Chris Kelleike dich zur Seite genommen hat und gesagt hat, you might have got it? Oder war das irgendwie ein schleichender Prozess, wo es diese Head Coach Ansprache gar nicht erst gebraucht hat?
Es war weder schleichend, und diese Ansprache gab es jetzt auch nicht wirklich. Also wenn es jetzt zumindest um NFL geht, dann, weil das, man spielt halt so vor sich hin in Europa, und für mich persönlich, ich wusste nicht mal, was IPP ist. Also ich habe nicht gewusst, dass es das gibt oder was das ist. Und dann war eben einmal dieser Anruf oder diese E-Mail da, die mich zu diesem Combine eingeladen hat. Also das war sehr, sehr plötzlich. Ich habe da nicht irgendwie damit gerechnet oder darauf gehofft. Das Einzige, also der Chris hat schon, natürlich merkt man, okay, man passt in diesen Sport, also wenn wir jetzt von früher reden, 14, 15, 16 oder so. Aber das ist halt auch irgendwie, wenn man durch jedes Jugendalter durchgeht, durch jede Jugendmannschaft und gut spielt, dann ist die Kampfmannschaft irgendwann am Ende halt das logische Ziel. Also da braucht es dann auch keine Ansprache von ihm, wo er sagt, hey, ich glaube, du hast das Zeug für die Kampfmannschaft. Also von NFL her war es sehr, sehr überraschend, und von Kampfmannschaft oder von Vikings Kampfmannschaft war es heranschleichend, würde ich sagen. Wobei es einmal gab es den Moment, wo es da auch sehr...
Siehst du, wir kommen ja doch noch durch.
wo es sehr spontan war, weil da war ich 16, glaube ich, vielleicht schon 17, Und dann hat sich der Christoph Groß damals verletzt. Und dann musste ich auf einmal, also sein Backup war der Alex Turi. Und der hat sich dann auch verletzt. Und dann musste ich auf einmal in der Kampfmannschaft spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht habe ich das jetzt schon vergessen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da ein Gespräch mit Chris hatte. War gemeint so, hör mal zu, so und so, du machst das schon. Aber ja.
Und das wohlgemerkt als Quarterback, weil auch Christoph Groß und Alex Turi, letztgenannter, auch Nationalteam-Quarterback auf der Position unterwegs sind. Und ich möchte gleich zum IPPP dann auch kommen und wie sich das alles zugetragen hat. Aber nachdem es in deiner Vita nicht dazu gekommen ist, beziehungsweise fehlt, nachdem aber mittlerweile immer häufiger Leute schon den Schritt in Richtung Highschools wagen oder versuchen, an einem College mit American Football Fuß zu fassen. War das für dich jemals Thema, Highschool oder College spielen?
Highschool irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht, warum nicht, weil das wäre irgendwie der logische Schritt. Okay, ich würde das gern auf einem höheren Level spielen. Ich probiere mal die Highschool, vielleicht komme ich auf ein College. Aber Highschool war für mich irgendwie nie ein Thema. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, warum. College habe ich dann schon probiert zu verfolgen, aber wie gesagt, zumindest für mich persönlich war es irgendwie recht schwer, weil ich nicht die richtigen Leute kannte und auch nicht wusste, wie ich das jetzt vielleicht am besten anstelle, aber es gab eine Zeit, wo ich versucht habe, von Junior Colleges Angebote zu bekommen und man hat auch was zurückbekommen, aber es war nichts so gut, wo ich gesagt habe, okay, ich spiele jetzt ein Jahr drüben und ja, deshalb ist das dann irgendwie für mich persönlich nie passiert. So wie es der Bernhard Reimer gemacht hat, der ist rübergegangen, hat Highschool gespielt, bei einer Gastfamilie hat er gelebt und dann aufs College. Also es passiert und es spielen regelmäßig Spieler von uns auf der Highschool. Manche machen es einfach nur, um die Kultur kennenzulernen und zu sehen, wie man da drüben Football spielt. Und manche, so wie der Bernhard Reimer, machen es halt, um wirklich zu schauen, hey, wie weit kann ich kommen mit dem Sport. Aber ja, für mich war das irgendwie nie ein Thema. Und ich habe es vorher kurz gesagt, das war auch irgendwie so ein komisches Timing mit meinem Positionswechsel, weil ich war eben immer Quarterback und als Quarterback habe ich es eben probiert, hey, vielleicht kann ich da aufs College rübergehen, aber da hat man halt irgendwie links und rechts gehört, boah, ist irgendwie so schwer und ich weiß nicht, wegen Quarterback, ob ich dich da rüberholen will. Und dann eben genau wieder 18, wo du eben aufs College gehen würdest, war der Change zu Receiver und dann habe ich mir irgendwie gar keine Gedanken mehr darüber gemacht und habe einfach nur, okay, ich spiele jetzt hier, hab Spaß an dem Sport und ja, dann war das irgendwie aus meinem Kopf draußen und dann war eben der nächste Moment, wo ich wieder an Amerika gedacht habe, das IPP.
Wie funktioniert das? Bewirbt man sich da dafür? Wird man da gesehen? Wie war das, als du auf einmal diese Mail im Posteingang hattest?
Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es ein Scam ist. weil als europäischer Footballspieler hat man immer wieder mal diese Begegnungen mit Leuten aus Amerika, die einem sagen, ich habe da ein Camp. Oder, du bist gut, komm, ich bring dich rüber. Aber im Endeffekt passiert dann nie was. Und ja, als ich das in meinem Posteingang hatte, war ich so, ja klar, schreibt bei der NFL. Aber ja, als die mir dann ein Flugticket nach Deutschland gezahlt haben, um beim Combine teilzunehmen, da wusste ich dann natürlich irgendwie, das ist schon legit. Aber ja, war irgendwie komplett aus blauem Himmel und habe ich auf jeden Fall gar nicht damit gerechnet. Weil wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass es das gibt, dieses Programm. Und ja.
Aber stell für uns mal auch die Verbindung her. Wurdest du da von Scouts beobachtet, die das dann an die NFL weitergegeben haben? Wie muss man sich das vorstellen?
Also zu dem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht. Jetzt weiß ich es ein bisschen besser. Also es gibt in jeder Region in Europa einen Scout, der darauf abgestellt ist, eben zu schauen, wer spielt gut und wer hat natürlich auch die richtige Size oder wer könnte die Transition schaffen? Weil die Grundidee von dem IPP natürlich ist, lass uns Spieler suchen, die jetzt nicht in Amerika Football spielen, aber von Europa sind oder von der restlichen Welt eigentlich, außerhalb USA sind. um dann schauen, ob wir schaffen, sie in die NFL integrieren zu können, weil sie da einfach das Zeug dazu haben. Also der Grundgedanke ist quasi zu sagen, hey, auch woanders als in der USA wird richtig guter Football gespielt. Lass uns die Leute suchen, die das können und rüberbringen. Aber ja, es funktioniert nicht mit Anmelden und hey, ich bin gut genug, nimm mich, sondern es gibt tatsächlich Leute, die da hinter der Bühne irgendwie ein bisschen im Versteckten nach Leuten suchen und die dann auf die quasi zugehen. Also man muss eigentlich nichts machen, außer gut Football spielen.
Das ist dann vielleicht auch der Hoffnungsschimmer für den einen oder anderen Spieler da draußen, der dann dieser Tage auch wieder kompetitiven Football spielt, alles geben. Und vielleicht ist man ja bei einem der Spiele involviert, wo gerade einer dieser Scouts auch draufblickt. Dieses IPPP, Programm, und jetzt, wir werden da uns noch öfter verhaspeln, oder meine Wenigkeit zumindest, das International Player Pathway Program. Das ist mal mit Parametern gestartet, wo jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ob die alle noch dieselben sind, dass man eben 24 Jahre oder jünger sein sollte, dass man 4 Jahre aus der Highschool oder der Entsprechung entfernt sein sollte, dass man nicht College Football gespielt hat, also in diesem Fall der Türöffner auch für dich, dass man nicht Bürger der USA oder Kanada ist, also dass es eben aus anderen Ländern diese Personalressource zu rekrutieren gilt. Und dann wirst du zusammengezogen zu diesem Combine. Und jetzt kennen natürlich die Football-Fans da draußen das Scouting Combine, das sich dann eben ein paar Wochen nach der Super Bowl ereignet. War dein Combine mit jenem, das in Indianapolis stattfindet, vergleichbar oder was völlig anderes?
Vergleichbar auf jeden Fall, weil es an jedem Combine wird dasselbe getestet. Also das sind alles dieselben Parameter, was natürlich Sinn macht, weil die Scouts wollen natürlich vergleichen können von Combine zu Combine oder von Pro Day zu Pro Day. Der einzige Unterschied war, dass ich nicht beim National Combine war, wo die einfach nur die Besten der Besten aus Amerika sind und wo das ganze Nationwide TV drauf schaut, sondern ich war bei einem Pro Day, also die Spieler in Amerika, also wenn du gut genug bist, um zum National Combine eingeladen zu werden als USA College Spieler, dann hast du danach ja nochmal die Möglichkeit bei einem Pro Day zu zeigen, was du kannst. Und wir waren Teil von einem Pro Day. Also ich habe das ja 2 Jahre gemacht, das IPPP. Ich sage auch immer IPP eigentlich, aber das IPPP. Das erste Jahr war ja in der Covid, im ersten Covid-Jahr. Deshalb da war das ein bisschen komisch. Da haben wir das nur abgefilmt und zwar alle Drills gemacht, aber es wurde eben nur abgefilmt. Und im zweiten Jahr waren wir dann bei Florida auf der Universität und haben parallel mit den Athleten von Florida, also unseren Pro Day gemacht. Also es ist einer von denen den 40-Yard-Dash gelaufen, dann ist einer von uns den 40-Yard-Dash gelaufen und diese ganzen Drills und dann am Ende eben die Football-Sachen. Aber ja, das war echt cool, weil da waren die ganzen Scouts. In dem Jahr war Kyle Pitts, ist von denen in den Draft gegangen, wo ja huge, also jeder wollte ihn haben, deshalb waren extrem viele Scouts und auch Coaches bei unserem Pro Day und ich glaube, das war auf jeden Fall gut für uns, weil wir nicht ausgeschaut haben wie Europäer, die noch nie Football gespielt haben, sondern wie legitime Footballspieler und ich glaube, das war auf jeden Fall super für uns, da zu zeigen, hey, keine Ahnung, wir können auch Football spielen und wir sind auch gute Athleten. Und ich glaube, das war, also für mich persönlich war es eine super Erfahrung, irgendwie neben denen das zu machen. Und das war so irgendwie so der erste Vergleich, den ich persönlich hatte zu amerikanischen Footballspielern. Aber ja, um die Frage zu beantworten, im Endeffekt haben wir dasselbe gemacht.
Jetzt gibt's dann auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter, die das Scouting Combine so als Underwear Olympics bezeichnen. Man muss sich da halbnackt irgendwie den Test stellen und viele trainieren nach Ende der College-Saison, Karriere, ja spezifisch auf diese Drills dann auch hin. War das bei dir auch so, dass du versucht hast, die Schnelligkeit so zu verbessern, dass du vor allem bei 40-Yard-Dash oder anderen Drills auch brillierst oder hast du diese Übungen auf dich zukommen lassen?
Es war natürlich alles vorgegeben von dem IPP, also wir sind ja, wenn man zum IPP eingeladen wird, dann ist man 2 Monate lang in Amerika und trainiert. Bei mir damals war es in Florida, auf der IMG Academy. Und da ist das Training natürlich vorgegeben und da kann ich sagen, ich würde gern das machen. Und da war es tatsächlich so, dass wir hauptsächlich eigentlich Football trainiert haben und die ganzen athletischen Tests eher so sekundär waren. Mit dem Hintergedanken natürlich, wir haben ein paar Leute, die haben noch nie Football gespielt. Wir haben ein paar Leute, die haben vielleicht noch nicht so lang Football gespielt. Und im Endeffekt geht es ja darum, wenn du genommen wirst, wenn du gut genug bist, um dann auch zu einem NFL-Team zu kommen, dann ist es eigentlich egal, wie schnell bist du gelaufen. Es zählt nur noch, okay, du bist schnell genug, um in der NFL zu sein oder stark genug, um in der NFL zu sein. Aber dann zählt das Football und deshalb haben wir uns damals eigentlich hauptsächlich auf das Football vorbereitet, obwohl das beim Combine oder beim Pro Day dann eigentlich also am kürzesten gemacht wird. Also natürlich, jeder kennt den 40-Yard-Dash, aber keiner schaut sich die Blocking-Drills von den Titans an. Deshalb, ja, also wir haben uns eigentlich mehr auf das ganze Football dann vorbereitet. Natürlich ohne Helme und ohne Kontakt und dem Ganzen. Aber ja, wir haben viel, viel, viel mehr Zeit für die Skills verwendet und nicht für das Raw Athleticism, was getestet wird beim Combine.
Und das ist schon mal auch mal spannend, weil diese Einblicke bekommt man nur ganz selten, auch wenn sich die IPPP-Player jetzt tatsächlich mehren und dann auch vielleicht mehr permanent den Sprung auf den Active Roster entsprechend schaffen. Und Fans da draußen dürfen sich jetzt schon darauf einstellen, mehr dieser Einblicke, vor allem dann auch, was die Arizona Cardinals anbelangt, gibt's dann schon heute in einer Woche, wenn wir den Draft auch ein klein wenig unter die Lupe nehmen, das einerseits und dann vielleicht auch über diese fast schon Generational Titan Class sprechen. Keine oder nur eine Draft-Position, je nachdem, wenn man Glauben schenken darf, soll stärker sein als die Titan-Klasse. Titan und Cornerback matchen sich da ein klein wenig. Also das schon mal die Vorschau auf kommende Woche möchte mit dir. Aber wenn wir den Werdegang besprechen, auch das Ganze nochmal zum Anlassfall zu nehmen und dann nach diesen Tests, nachdem die NFL natürlich auch diesbezüglich nichts dem Zufall überlässt und du auf Herz und Nieren geprüft worden bist, 2 Monate lang hintrainiert hast, wie war dann dieses Auswahlprozedere? Wie hat das funktioniert? Auch wieder per E-Mail und du denkst, Scam, ich habe es geschafft oder persönliches Gespräch?
Also es war dann natürlich persönlich. Also man kennt ja dann die ganzen Leute und
endlich eine Person.
Ja, voll. Also man hat dann endlich gewusst, okay, der ist legit und mit dem kann ich reden. Und wenn was aus dem seinem Mund kommt, dann ist es so. Aber also ich bin nach dem Programm zurück nach Österreich, mitten in den Lockdown rein. Und es war dann so, dass man, also es war der Draft in Amerika. Und nach dem Draft wird dann immer Bescheid gegeben, wer aus der IPP-Class es geschafft hat dieses Jahr oder wer zu einem Team genommen wurde. Und da kommt dann eben ein Telefonat zuerst von den Leuten vom IPP und dann kommt das Gespräch mit dem jeweiligen GM. Also man weiß wirklich bis zu dem Moment nicht, wo man landet, bis der GM anruft. Also das ist auch irgendwie sehr, sehr witzig gewesen für mich.
Das heißt, Steve Keim auf einmal am anderen Ende des Apparats, wenn man so will.
Ja, voll. Also das war, also ich wollte das eigentlich am Laptop und am Computer eben machen. Es war Zoom-Meeting eben, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich es am Handy gemacht. Also es war sehr, sehr improvisiert eigentlich irgendwie, aber ja. Also es war dann auf einmal uff. Steve Keim sitzt da gegenüber von mir, aber er ist so ein bisschen starstruck natürlich. Aber ja, keine Ahnung, war eine coole Introduction zu dem ganzen, du bist jetzt in der NFL irgendwie.
Wie lange hat es gedauert, bis das wirklich sickern konnte, bis du realisiert hattest, ich bin jetzt IPPP-Athlet, ich bin jetzt NFL-Athlet?
Also sobald eigentlich die erste Nachricht von dem IPP gekommen ist, war das erste Mal seit langem wieder in meinem Kopf, war, weißt du, dass es könnte mehr gehen als Europa. Und das ging eigentlich recht schnell zu verarbeiten und dann war halt ein Ziel da und dann hat man da voll hingearbeitet drauf. Also das war sehr schnell, sehr realistisch und sehr, okay, das könnte wirklich passieren und Dings, aber weiter habe ich mir irgendwie nie Gedanken gemacht. Deshalb, als ich dann tatsächlich gewusst habe, okay, ich habe es geschafft, ich bin in der NFL, das hat dann ein bisschen gedauert, aber ich glaube, bei mir war der Punkt dann eben in der ersten Saison, als ich dann im Trainingscamp war und wir wirklich die Pads anhatten und gekämpft haben um den Roster-Spot. Da war für mich dann, okay, du bist halt einfach da und das setzt dein Leben und ja, voll. Also es das in der NFL, das hat ein bisschen länger gedauert, um das zu verstehen, weil man halt dann auch weg von zu Hause ist und dem Ganzen. Aber ja, da ist halt ein bisschen mehr zu verstehen, irgendwie für einen persönlich halt auch, weil es ist immer dieser Traum, oh, ich will rüber in die NFL und das und das, aber man macht sich nie Gedanken über die anderen Sachen auch, was eben dazugehört, hier drüben Football zu spielen. Ja, deshalb, das hat irgendwie ein bisschen länger gedauert, so diese Transition, aber das Ursprüngliche ist recht, recht flott eigentlich, dieses, oh, jetzt gibt es ein Ziel, jetzt Dings, und dann, es war ganz, ganz leicht eigentlich dann darauf hinzuarbeiten.
Und es war auch eine spannende Klasse, der du gelandet bist, was das IPPP anbelangt, weil auch Aaron Donkor und Max Pircher mit dabei waren. Also gerade was die deutschsprachigen Länder, und ja, da gehört auch Südtirol mit dazu, war das sehr, sehr erfolgreich. Und mal gedacht, zum Ende dieser Folge, wo bei Football O'Clock erstmals ein hoffentlich sehr breites Publikum Bernhard Zajkowicz noch genauer kennenlernt, damit man weiß, mit wem man es in den nächsten Folgen und in der kommenden Saison auch zu tun hat, möchte doch auch mal von jemandem erzählen lassen, wie tickt denn Bernhard Zajkowicz? Und da ist mir jemand zur Hilfe gekommen, seines Zeichens amtierender ELF-Champion mit den Vienna Vikings. Dein guter Bekannter Alexander Milanovic, Franchise-Tackle bei den Vikings, der hat mal eine kleine Episode zukommen lassen, die auch ganz gut erklärt, wie du tickst. Ich würde vorschlagen, wir hören mal gemeinsam rein und plaudern dann drüber.
Bin ich gespannt, ja.
Der liebe Bernhard und ich haben uns während unserer Zeit im Bundesheer, das war die Heeressportzeit, Jänner 2017, da waren wir Stockbettbrüder, also Bankbett-Buddies. Da haben wir uns das Stockbett geteilt. Und da habe ich die Möglichkeit gehabt, eben den Bernhard besser kennenzulernen. Und ja, eine lustige Geschichte gibt's. Wir waren, weil es so kalt draußen war, wir waren in langen Lebern draußen in Niederösterreich. Da haben wir am Dachboden oben unsere Übungen gemacht, Waffen auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und ja, der liebe Louis und Bernhard mussten halt immer dumm blödeln. Und wir alle mussten in die Liegestütz-Ausgangsstellung und halten. Und alle 16 Waffen waren auseinandergebaut und wir mussten das so lange halten, bis Bernhard und Louis die zusammengebaut haben. Und ich war halt brennhaß. Brennhaß war ich. Und ich habe ihn nur angeschaut und er grinst, weil er weiß, es ist anstrengend, aber es ist machbar. Also auf die Art hört es auf zum Sudern. Und da habe ich mir gedacht, ma, was für ein Wappler. Aber ja, Bernhard. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kriegt das zurück und jetzt bin ich ein bisschen der Taffe und nehme mir an. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und das ist halt der Bernhard Zajkowicz, der liebt und lebt Wind 10. Der Junge, wie man sagt, off the streets, der ist Straße. Der hat vor keinem Angst. Weder hat er das damals gehabt, noch hat er das heute. Und dafür feiere ich ihn halt extrem.
Das Ganze in wunderbarsten Wiener Dialekt, gerade diejenigen, die damit vielleicht nicht ganz so vertraut sind, einfach das ein paar Mal auf sich wirken lassen, was Alexander Milanovic da zum Besten gegeben hat. Da steckt so unfassbar viel, auch sprachlich Schönes mit drinnen. Aber mit dir, Bernhard, möchte ich vor allem über den Inhalt auch sprechen und die wichtigste Komponente, die er angesprochen hat, dass du Wien 10 bist, also Wien-Favoriten, das ist der südlichste Bezirk in Wien, und dass du von Haus aus auch keine Angst hast. Und gerade wenn man American Football spielt und gerade wenn man als jemand, der es unter widrigsten Bedingungen vielleicht auch in diese Liga geschafft hat und dann auf einmal im Training und in Drills einen JJ Watt gegenüberstehen hat. Wie wichtig ist es dann tatsächlich, keine Angst zu haben? Oder sind das die Momente, wo man sich dann denkt, huiuiui, das Herz ist jetzt aber relativ tief in der Hose?
Also ich weiß nicht, ob ich das Wort keine Angst verwenden würde, aber ich glaube, im Sport generell ist es auf jeden Fall ultra wichtig, dass man zwar Respekt vor Leuten hat, aber dass jeder sich auch diesen Respekt verdienen muss, sowohl ich als auch jeder andere. Und deshalb habe ich zumindest versucht, natürlich im ersten Jahr, da war das irgendwie, J.J. Watt, DeAndre Hopkins und diese ganzen großen Namen, die man sein Leben lang nur aus dem Fernsehen kennt. Aber sobald dieser Moment vorbei war, war es irgendwie so, hey, weißt du, wir sind im selben Team und du musst genauso zeigen, warum du so gut bist, genau wie ich. Und ja, also ich glaube, ich habe versucht, schon Respekt eben vor den Leuten zu haben, aber denen auch zu zeigen, warum sie mich respektieren müssen, so in die Richtung. Und ja, Angst, glaube ich, immerhin ist es noch ein Sport und es geht nicht wirklich um Leben und Tod, sondern es ist immer irgendwie noch ein Spiel, was halt erwachsene Leute machen. Und natürlich sind da immense Forces, die da aufeinandertreffen und natürlich versucht man den anderen gegen seinen Willen in irgendeine Richtung zu bewegen. Aber Angst würde ich jetzt nicht verwenden, um das zu beschreiben. Aber ja, ich fand das auf jeden Fall sehr cool, wie er mich beschrieben hat. Und ich kann mich noch sehr gut an die Geschichte da auf dem Dachboden erinnern. Und ja, er hat sich ein kleiner Nebenfact zu der Story. Während ich und Luis da die Waffen zusammengebaut haben, hat sich der Milanovic eine Scherbe in die Hand reingezogen. Und die hat er sich dann mit einer Pinzette rausnehmen müssen. Da kann man ihn persönlich mal fragen, wie brennhaß er war. Also ich glaube, im Endeffekt war er nicht so brennhaß auf mich, sondern auf die Scherbe im Boden. Ja.
Das ist vielleicht dann auch die Übersetzungshilfe für die eine oder andere Person, die aus Deutschland zuhört oder der Schweiz. Wenn jemand in Wien brennhaß ist, dann ist er richtig, richtig, richtig wütend. Ein Wort noch zur Wortmeldung und Wortspende von Alexander Milanovic. Ein Dank nochmal dann auch den Franchise Tackle der Vienna Vikings. Irgendetwas, das er in seiner Beschreibung ausgelassen hat, dass Leute wissen müssen um Bernhard Zajkowicz, nicht nur heute, sondern auch bei künftigen Folgen von Football O'Clock noch besser zu verstehen?
Ich glaube, ich als Footballspieler, ich beschreibe mich selber immer als sehr hart arbeitender Mensch, der versucht, jedem zu beweisen, dass europäischer Football und mein Football legitim ist und dass wir hier drüben spielen können in Amerika, dass wir mithalten können und dass wir auch darüber hinaus spielen können. Der Bernhard Reimann hat das letztes Jahr schon bewiesen, obwohl er ein bisschen aus einer anderen Situation kommt als ich, aber ganz egal. Es geht darum, wo er Football spielen gelernt hat im Endeffekt. Und ja, also hart arbeitender, hoffentlich halbwegs sympathischer Mensch. Und ja.
Und jemand, der ab jetzt regelmäßig seine Expertisen zum Besten gibt, kann das bestätigen, hochsympathisch, kann das bestätigen, hart arbeitend. Denn es geht kommende Woche schon wieder ans Werk. Die erste Folge von Football O'Clock wäre nämlich bestritten. Ich glaube, wir haben ganz gut geklärt und erklärt, wer Bernhard Zajkowicz ist. Jetzt geht's dann in Medias Res. Der Draft wird heute in einer Woche dann geschlagen sein. Wir blicken ein klein wenig aus der Perspektive der Arizona Cardinals mit dir zurück und dann natürlich auch auf das, was sich am Titan-Sektor in der Liga getan hat. Viele, viele Themen, die es dort dann sicher zu besprechen gibt. Freue mich jetzt schon sehr drauf, dass wir da wieder miteinander plaudern dürfen. Sage einstweilen vielen Dank fürs so lange und so ausführlich Zeit nehmen.
Fix, danke dir. Ich freue mich auch schon ultra auf nächste Woche. Und ja, ist für mich dann auch ein bisschen angenehmer, wenn es weniger um mich geht, sondern generell um Football. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Football. He's at the 30, he's at the 20, he won't give it up. Oh, he's got the first time. Who's second on the clock? Football.